Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Der Umgang mit den aktuellen Corona-Maßnahmen in den Bundesländern in Deutschland ist nicht einheitlich. Sichtbar wird das beispielsweise im Umgang mit Schulen und Kitas oder dem viel besprochenen, diskutierten 15-Kilometer-Radius um den Wohnort. Die Bundesregierung hätte es gerne konsequenter. Die Einzelheiten in dieser Sendung. Im Herbst stehen in Deutschland Bundestagswahlen an. Bei der SPD hat man sich heute und gestern bei einer Fraktionsklausur beraten. Worum es ging, was im Mittelpunkt stand, gleich im Bericht unseres Korrespondenten. Und mit dem Politikwissenschaftler Gero Neugebauer bin ich verabredet zum Interview in wenigen Minuten. Ich werde mit ihm unter anderem darüber sprechen, wie die SPD in diesem Wahljahr aufgestellt ist. Die andere große Partei in Deutschland, die an der Regierung ist, die Union. Da geht es vor allem bei der CDU um den machtinternen Kampf um den Vorsitz. Der geht munter weiter. In wenigen Tagen soll der Vorsitzende gekürt werden. Auch dazu gleich die Einzelheiten. Zunächst aber in die USA, in die Hauptstadt Washington. Vor 2 Tagen hatte eine aufgebrachte Menschenmenge das Kapitol gestürmt. Tumultartige Szenen waren die Folge. Es gab Verletzte, es gab Tote und auch 2 Tage danach stehen das Land und die politischen Akteure unter dem Eindruck der Ereignisse. Unsere Korrespondentin Doris Simon, auch sie ist im Dauereinsatz. Präsident-elect Joe Biden ist vor kurzem in seiner Heimatstadt Wilmington vor die Kameras getreten. Eigentlich ging es ihm um Kabinettsbesetzungen, das hat er dann aber doch noch abgeändert. Auch ihm ging es um die Ereignisse am Kapitol. Im Mittelpunkt seiner Ansprache auch der Präsident, der jetzige Donald Trump. Worte wie Impeachment sind gefallen. Was erwarten die Demokraten, Frau Simon? Was erwartet Joe Biden, was jetzt passiert?
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich, Herr Heinrich, was die Demokraten und was Joe Biden vorhat oder erwartet. Joe Biden hat ganz klar gesagt, dieser Präsident ist überhaupt nicht geeignet für sein Amt. Das hat er immer schon gesagt. Und er hat auch gesagt, er sei einer der inkompetentesten und er sei eine Schande für das Land. Hat dann aber gesagt, er konzentriere sich jetzt auf seinen Job, will sagen auf die Präsidentschaft, gefragt nach dem Impeachment. Das Impeachment sei Sache des Kongresses. Das hört sich jetzt fast so an, als habe er etwas gegen das Impeachment. Aber in einer späteren Antwort sagte er dann nochmal, naja, wenn wir jetzt noch 6 Monate hätten, bis Donald Trump aus dem Amt scheiden würde, dann wäre er mit aller Kraft für das Impeachment. Also ich würde mal das so interpretieren, Joe Biden hat sich hier auf seine Rolle besonnen als Präsident und als jemand, der in irgendeiner Form das Land wieder zusammenführen muss. Und Nancy Pelosis Rolle als Sprecherin des Repräsentantenhauses, so aus seiner Sicht, ist es dann, sich um das Impeachment-Verfahren zu kümmern. Angesprochen wurde Joe Biden natürlich auch auf die Äußerung von Donald Trump von heute Vormittag, dass er nicht an der Inauguration der Amtsübergabe am 20. Januar teilnehmen wird. Dazu muss man wissen, das ist sozusagen der bildgewordene für alle US-Bürger symbolische Ausdruck einer friedlichen Machtübergabe, eines friedlichen Machtwechsels, diese Teilnahme des Vorgängers eben an der Einführung des neuen Präsidenten. Da will Donald Trump nicht teilnehmen und dazu hat Joe Biden dann auf seine typische Art auch reagiert.
I was told that on the way up here, way over here, that he indicated he wasn't going to show up at the inauguration. One of the few things he and I have ever agreed on. It's a good thing I'm not showing up.
Ja, also wörtlich eine der wenigen Sachen, wo er und ich uns einig sind, dass es eine gute Sache ist, dass er da nicht teilnimmt. Biden hat aber auch gesagt, er würde sich geehrt fühlen und sich freuen, wenn Vizepräsident Mike Pence an der Amtsanführung am 20. Januar teilnehme.
Ja, wirklich traurig, Frau Simon, klang Joe Biden da gerade in der Tat nicht. Auch führende Republikaner wenden sich ab von Donald Trump. Wie kann der Präsident mit seinen Parteifreunden denn jetzt überhaupt noch zusammenarbeiten?
Ja, Parteifreunde ist ein gutes Wort. Ich glaube, da ist überhaupt keine Zusammenarbeit mehr. Und ich glaube auch nie, dass der Präsident das als eine Zusammenarbeit gesehen hat. Die Absetzbewegungen laufen ja schon seit Tagen und die gewalttätigen Ereignisse auf dem Kapitol haben das nur noch verstärkt bei den Republikanern. Die Forderungen nach entweder Rücktritt oder sogar Äußerungen, man überlege bei einem eventuellen Impeachment-Verfahren dann auch dieses zu unterstützen, die häufen sich vor allem im wichtigen Senat. Es sind auch prominente Republikaner, die sich deutlich absetzen. Es sind ja auch mehrere Kabinettsmitglieder schon wieder zurückgetreten. Also da ist eine Absetzbewegung großen Umfangs in Bewegung. Joe Biden hat bei seiner Pressekonferenz gesagt, er habe immer gesagt, er wolle mit den Republikanern zusammenarbeiten. Er bleibe dabei, und gefragt, ob das jetzt nicht alles seit Mittwoch noch viel schwieriger geworden sei, hat er gesagt, nein, im Gegenteil. Ihn hätten sehr viele Republikaner angerufen, Senatoren und Leute, die er teilweise schon lange kenne. Und er sei sicher, dass es ein jetzt eher einfacher werde, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, nachdem viele von ihnen innerlich einen Bruch mit Donald Trump vorgenommen hätten. Er hat aber auch ganz deutlich gesagt, dass jemand wie Ted Cruz, der zusammen mit Senator Josh Hawley diese Aktion befeuert und auch mit angeführt hat gegen die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden am Mittwoch im Kongress zu stimmen, dass diese Leute für ihn genauso mitschuldig an all dem Schlimmen, was dann passiert ist. Heute ist ja bekannt geworden, dass dabei auch ein Polizist noch ums Leben gekommen ist, dass diese Leute an all dem mitschuldig sind. Er hat Cruz wirklich ausdrücklich genannt und ihn sogar in die Nähe von Joseph Goebbels gerückt. Er benutzte da einen Vergleich zu Goebbels, der nach den Bombenangriffen auf Dresden die Zahlen bewusst manipuliert in die Höhe geschraubt hatte, um eben den Eindruck zu erwecken, da müsse, um eben da mit bei Menschen Widerstandsgefühle zu generieren. Er sagt, Ted Cruz habe Ähnliches gemacht bei den Anhängern von Donald Trump.
Ja, Sie haben es angesprochen, auch ein Polizist ist gestorben. Donald Trump hat die Vorfälle im Kapitol letzten Endes dann doch verurteilt. Glaubt ihm das in Washington noch irgendwer?
Nein, das glaubt ihm überhaupt niemand. Diese Videobotschaft, das war ja jedem sofort klar. Diese Videobotschaft ist das Produkt seiner Berater, seiner Familie, vielleicht auch seines Rechtsbeistands. In einem kurzen Moment, wo ihm klar wurde, wie gefährlich jetzt die ganze Situation für ihn wird. Denn es droht ihm ja Impeachment. Die Demokraten haben gesagt, sie werden es tun. Sie werden nächste Woche Donald Trump anklagen. Und im Kongress werden sie dafür auch eine Mehrheit haben. Dann muss man sehen, ob sich im Senat auch eine Zweidrittelmehrheit findet, um das zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump abzuschließen. Überhaupt das erste Mal, dass ein Präsident zweimal ein solches Verfahren dann durchlaufen würde. Ja, und wenn es denn dazu käme, dann würde Donald Trump 2024 nicht antreten können. Er muss das gemerkt haben, hat deswegen das getan, was seine Berater ihm gesagt haben, die Botschaft vorgelesen. Aber schon kurz darauf gab es ja wieder einen Tweet, wo er seine Fans als Patrioten lobte und sagte, dürften nicht unfair behandelt werden. Donald Trump hat überhaupt nichts verstanden. Und deswegen ist auch die Absetzbewegung in der Republikanischen Partei so groß. Es wird wirklich schwierig für ihn, und immer mehr Republikaner drängen ihn, geh jetzt, tritt zurück, bevor auch noch ein solches Impeachment-Verfahren kommt.
Mhm. Zum Abschluss, Frau Siemann, noch die Frage. Inzwischen ermittelt auch das FBI natürlich gegen die Randalierer. Das FBI hat dazu aufgerufen, die Bürger Hinweise zu geben. Was droht denn den Frauen und Männern, die da beteiligt waren?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Anklagen gegen sie erhoben werden. Aber der zuständige Staatsanwalt hat ja mehrfach und inzwischen auch von Erfolg gekrönt dazu aufgerufen, bitte Hinweise zu geben, wenn man Fotos hat oder weiß, wer diese Menschen sind. Also diese Strafverfolgung wird sicher aktiv gemacht, und der zuständige Staatsanwalt hat auch gar keinen Zweifel daran gelassen, dass er nicht nur diejenigen, die eingedrungen sind in das Kapitol und da Verwüstung geschaffen haben, verfolgen wird, sondern alle, die rechtlich Verantwortung dafür tragen. Und für mich hört sich das ganz klar danach an, dass es natürlich auch geht um Leute wie Donald Trump.
Mit Einschätzungen zu den sich teilweise überschlagenden Ereignissen in Washington, unsere Korrespondentin Doris Simon. Zurück nach Deutschland. Die SPD ist gestern und heute zu ihrer Fraktionsklausur in Berlin zusammengekommen. Das Fazit: trotz mieser Umfragewerte will man mit Olaf Scholz bald den Kanzler stellen. Man will sich sozialen Themen widmen, transnationaler werden und sich vor allem um die Folgen der Corona-Pandemie kümmern. Und der Blick auf die Zukunft, so Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, der darf auch nicht vernachlässigt werden. Viel Holz, also Frank Capellan mit den Hintergründen.
Der Kanzlerkandidat ist mit sich selbst im Reinen, dass es von der Union als unfreundlicher Akt empfunden wird, wenn der Vizekanzler den Gesundheitsminister an den Pranger stellt. Denn so war der öffentlich gemachte Fragenkatalog an Jens Spahn zur Impfstoffbeschaffung wahrgenommen worden. Das will Olaf Scholz nicht gelten lassen.
Pandemie setzt Vertrauen voraus der Bürgerinnen und Bürger in das Handeln derjenigen, die regieren. Und deshalb gibt es keine Fragen, die nicht gestellt werden dürfen, und es gibt keine Fragen, die nicht beantwortet werden müssen.
So sieht das auch der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, will die Offensive gegen Spahn nicht als Wahlkampfmanöver verstanden wissen. Im Gegenteil, im Rahmen der Fraktionsklausur sei mit Genugtuung festgestellt worden, dass Kanzlerin und Gesundheitsminister bereit sein, aus Fehlern zu lernen und die Impfungen zu beschleunigen.
Wir haben am Wochenende noch mal sehr klar und sehr deutlich gemacht, dass wir letztlich auch mehr erwarten. Deswegen hat offensichtlich ja auch die Bundeskanzlerin die Konsequenzen gezogen und das nicht mehr allein dem Gesundheitsminister Spahn überlassen.
Treibende Kraft am Vorstoß gegen den eigenen Koalitionspartner waren die SPD-geführten Bundesländer. Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz etwa, die heute den Bundestagsabgeordneten Rede und Antwort stand. Sie wollte es ähnlich wie Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern nicht auf sich sitzen lassen, dass ihnen der Bund vorhielt, bei der Vorbereitung der Impfungen und der Terminvergabe zu schludern. Parteichef Norbert Walter-Borjans lässt erkennen, er hat nichts gegen ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber der Union. Infratest DIMAP sieht die SPD weiter im Umfragetief von nur 14%. Da müssen wir raus, fordert Walter-Borjans.
Das wird nicht gehen, indem die SPD der beruhigende, der stabilisierende Juniorpartner ist, sondern das erfordert eine führende Kraft SPD und das erfordert einen sozialdemokratischen Bundeskanzler.
Dass der das werden will, derzeit noch als Finanzminister und Vizekanzler auch bei der Impfstoffbeschaffung in der Verantwortung steht, macht die Sache nicht einfacher. Trotzdem erklärt Olaf Scholz klipp und klar:
Wir spielen auf Sieg. Es geht darum, diese Wahl zu gewinnen.
Parteichefin Saskia Esken versuchte schließlich mit einem anderen, gerade sehr populären Thema, der Digitalisierung der Schulen.
Weil wir sehen mussten, dass der Digitalpakt nicht so umgesetzt wird, wie wir es uns vorstellen und dass auch die inhaltliche Weiterentwicklung nicht so gedeiht, wie man sich das wünschen würde. Die Bundesbildungsministerin muss an der Stelle auch noch nachlegen und da bleiben wir dran.
Andererseits senden die Sozialdemokraten im Bildungsbereich gerade heute widersprüchliche Signale aus. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, fordert einerseits ein weiteres Verlagern der Arbeit ins Homeoffice, wirft den Unternehmen vor, nicht alle Möglichkeiten zu nutzen und will in der Hauptstadt andererseits die Schulen in der kommenden Woche teilweise wieder öffnen. Rolf Mützenich, den Leiter der Fraktionsklausur, bringt das in Erklärungsnot.
Es gibt aber auch Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern, gerade in den Bundesländern, wo sich möglicherweise aufgrund geringerer Inzidenzzahlen auch vielleicht größere Freiheiten zeigen können.
In Berlin liegt der Inzidenzwert derzeit bei 140 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern. Und die Angst vor dem mutierten Virus, die Sorge vor weiter steigenden Zahlen, ist in vielen Äußerungen deutlich herauszuhören.
9 Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl. Die SPD-Bundestagsfraktion hat auf einer Klausurtagung über die politische Agenda der kommenden Monate beraten. Frank Capellan hat darüber berichtet. Am Telefon ist der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer, ehemals an der Freien Universität Berlin. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte, die Parteienforschung, insbesondere auch der SPD. Guten Abend, Herr Neugebauer.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Olaf Scholz hat am Rande der Klausur gesagt, er spielt auf Sieg bei den Bundestagswahlen. Lachen oder grummeln Sie bei solchen Worten?
Das ist eine Pflichtübung für sozialdemokratische Kandidaten. Insofern kann man sagen, nichts Neues.
Das zu sagen oder das dann letzten Endes umzusetzen?
Das zu sagen ist die Routine. Das umzusetzen ist das Problem, was seit, jetzt hätte ich schon gesagt, Jahrzehnten nicht gelöst worden ist. Aber 2002 war das letzte Mal und da ist noch kein ganzes zweite Jahrzehnt her.
Infratest DIMAP, Herr Neugebauer, Entschuldigung, dass ich Sie da schon unterbreche, sieht die SPD bei 14%, Scholz-O-Mat statt Willy Brandt. Wie soll das klappen mit dem Sieg?
Na, das ist immerhin eine stabile Situation. Also 14% oder 15 oder 16, das ist statistisch relativ irrelevant. Wundern kann man nur, wenn man dann bei 1% Verbesserung schon von einem Aufschwung spricht, wie es, glaube ich, aus Versehen neulich jemand aus dem Willy Brandt-Haus getan hat. Aber angesichts der Situation kann sie ganz zufrieden sein, dass sie nicht noch mehr abrutscht.
Wenn wir auf die Partei blicken, und auch das wollte man bei dieser Klausur sichtbar machen, will man sich in Sachen Pandemiebekämpfung von der Union absetzen. Ich habe da ein bisschen mit den Augen gerunzelt, mit einem Spitzenkandidaten, der Finanzminister und Vizekanzler ist. Wie soll das aufgehen können?
Naja, also einmal muss man sehen, dass natürlich hier jetzt in so einer Zeit, wenn der Wahlkampf faktisch eröffnet worden ist, die Minister einer Partei in der Regierung mehr auf ihre Parteifunktion auch hingewiesen werden, als es üblicherweise der Fall ist. Denn die Regierungsfraktion, das ist immer ein Teil der Partei, der als etwas außerhalb betrachtet wird von der üblichen Partei. Das Zweite ist, dass Olaf Scholz festgestellt hat vor einiger Zeit schon, dass das von ihm mit vertretene Dogma der schwarzen Null nichts taugt, wenn er Finanzmittel einsetzen muss zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie. Und dass das möglicherweise auch etwas dazu beiträgt, der Sozialdemokratie den Ruf zu nehmen, sie können mit Finanzen nicht umzugehen. Aber natürlich muss er sich sozusagen erklären, wie er auf der einen Seite die schwarze Null vertritt und vielleicht auch, und es ist nicht so deutlich abgerückt, dass nach der Wahl wieder korrigiert werden muss, das heißt, man kehrt dann zurück zu der schwarzen Null, oder ob er nicht doch dann eher der Auffassung huldigt, die jetzt schon langsam deutlich wird, dass nämlich die SPD das Problem hat, einen zentralen Leitwert ihrer Politik, Verteilungsgerechtigkeit als Ordnungsprinzip für den Wohlfahrtsstaat, nicht realisieren zu können, wenn sie nicht umschwenkt, wenn sie nicht sagt, wir müssen auch wieder mehr Geld investieren, um die Folgen, die durch die Pandemie in diese Gesellschaft hineingetragen werden oder diese Gesellschaft ertragen muss, zu heilen, auch durch den Einsatz von Geld, auch durch die Verteilung des vorhandenen Reichtums. Und er hat ja auch schon davon gesprochen, dass gegebenenfalls Steuern erhöht werden müssen für bestimmte Einkommensbezieher.
Und wer, Herr Neugebauer, soll das außer Ihnen, Politikberatern oder SPD-Mitgliedern verstehen wollen oder können?
Das, Herr Heinrich, ist eine Aufgabe der Leute, die für die SPD die Kommunikation machen werden müssen. Im Moment können wir beide nicht darüber reden, weil ja uns gesagt worden ist, wir werden bis zum 9. Mai warten, bis dann vorgelegt wird, mit welchem Plan die SPD in den Wahlkampf ziehen muss. Aber sie haben natürlich auf ein sehr relevantes Problem hingewiesen. Wir haben ja, oder besser gesagt, die SPD steckt ja in einem Erneuerungsprozess. Es gibt eine nicht mehr ganz neue, aber nennen wir sie ruhig weiter, neue Führung. Diese neue Führung hat erst einmal Mühe gehabt, ihre Positionen in dem Beziehungsgeflecht Bundestagsfraktion, Minister, Willy Brandthaus zu finden und Verhältnisse zu den Ministerpräsidenten bzw. Länderparteiorganisationen. Sie hat politische Vorhaben ändern müssen. Es ist ja erst aus der Großen Koalition, gehen wir lieber raus. Jetzt will man sie kritisch begleiten und die Aktivität gegen Herrn Spahn scheint mir ein Bestandteil da zu sein. Dann hat sie sich von Fantasien verabschieden müssen. Frau Esken sprach zuerst mal von 30%, die man kriegen könnte, dann eine Zeit später von 20%. Und jüngst las ich davon, dass sie gegebenenfalls auch hinnehmen müsste, dass es wieder zu einer Koalition mit der Union kommt. Was ja dann schon sagt, wo ist denn dann eigentlich diese Position oder die Erneuerung gelegen? Und dann kommt die ganze programmatische Seite dazu, weil da sind wir aber wieder bei der Position eben, wir wissen nicht, was vorgelegt werden wird, obwohl es zahlreiche Aktivitäten gibt, insbesondere im Raum digitaler Kommunikation, vorangetrieben durch den Generalsekretär. Der tut eine ganze Menge, aber es gibt keine Rückkopplung in die Gesellschaft, sodass man in der Tat sagen muss, naja, also für die SPD stellt sich das Problem, Gesundheitspolitik ist etwas, was sie nutzen kann, um eine Kritik zu üben, die im Rahmen des auch in Koalitionen fortdauernden Parteienwettbewerbs als legitim erscheint, die auf eine Person zielt, die einer der Hoffnungsträger der Union ist für eine mögliche Kanzlerschaft. Aber sonst ist das ja fast üblich.
Ja, Sie sprechen Digitalisierung oder digitalisierte Kommunikation an. Twitter in aller Munde, nicht erst seit den Vorfällen in den USA. Für was steht die SPD heute? Könnte man das bei Twitter beschreiben? Mit 140 Zeichen.
Die SPD leitet programmatisch, politisch und personell immer noch an dem Problem, die sie seit dem Ende der Kanzlerschaft von Schröder pla. Und die letzten drei Buchstaben überlasse ich Ihnen.
Okay, also...
Ich würde, wenn ich die Erlaubnis kriege, das drei zusammen plagen.
Okay, also Sie sehen auch nicht, dass das bis zur Bundestagswahl hingebogen bekommt, die Partei.
Es wird ganz ernsthaft diese Bemühungen geben. Aber diese Bemühungen sind allein schon deshalb schwierig, weil der Blick auf den Kanzlerkandidaten und auf Minister wie Herrn Heil und auch ein bisschen auf Herrn Maas zeigen, da ist das alte Personal noch da, das dazu beigetragen hat, dass die SPD in eine Situation geraten ist, in der sie jetzt steckt, in der es auch schwerfällt zu erklären, dass der neue Beginn gleichzeitig auch eine massive Kritik und den Abschied von der Politik bedeutet, die den Niedergang der SPD herbeigeführt hat. Ich sehe auch, dass das, was sozusagen diskutiert wird, in einige Richtungen zieht, wo man sagen kann, ja, das muss so sein, beispielsweise Verbesserung der Gesundheitsorganisation im Land. Aber ich sehe nichts, was eine Erzählung der SPD für die Zeit nach der Pandemie bedeutet, für eine Politik, die die Folgen der Bekämpfung der Pandemie aufhebt, selbst wenn es Bekundungen gibt hinsichtlich der Bildungspolitik, selbst wenn es Bekundungen gibt hinsichtlich der Sozialpolitik. Es fehlt mir ein Gesamtkonzept und insbesondere in dem einen Bereich, in dem die Menschen gerade die Union favorisieren, nämlich in dem Bereich Sicherheit, und zwar in einem weiteren Sicherheitsbericht, wo auch Gesundheit dazu gehört, nicht nur innere Sicherheit, nicht nur ökologische Sicherheit, nicht nur soziale Sicherheit, da ist die SPD zurzeit schlecht aufgestellt. Vielleicht kann sie es schaffen, wenn sie alte Positionen reaktiviert, insbesondere zu sagen, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit und ein Bestandteil von Politik, von Gerechtigkeit ist es, Reichtum neu zu verteilen, aber nicht im Sinne von massiver Umverteilung, sondern so zu verteilen, dass die Spaltung in der Gesellschaft, die durch die Pandemie deutlicher geworden ist, reduziert wird. Aber da müssen wir die Diskussion abwarten, Herr Heinrich.
Sagt der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer, das werden wir. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne geschehen.
Der Countdown läuft. Am 16. Januar soll auf einem Online-Parteitag die Entscheidung über die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fallen. Heute Abend präsentierten sich wieder die Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen vor der Kamera. Wer von den dreien macht das Rennen? So sollte die Frage eigentlich lauten. So lautete sie über Wochen und Monate. Dann berichteten unter anderem der Spiegel und die Bild-Zeitung darüber, dass sich Jens Spahn, eigentlich die Nummer zwei im Team Laschet Spahn, zu größeren Berufen fühle, seine Chancen sondiert habe. Spahn hat das inzwischen dementiert. Stefan Detjen drüsselt auf.
Kein offener Richtungskampf, kein erbitterter Streit, keine gegenseitigen Verletzungen auf offener Bühne. Wie schon bei der ersten live übertragenen Diskussionsrunde führen die drei Kandidaten ein intensives, an der Sache orientiertes Gespräch am ovalen Tisch. Freundlich werden hier und da leichte Differenzen markiert, gleich am Anfang, als zum Aufwärmen unter anderem die Frage aufgeworfen wird, ob Datenschutzanforderungen bei der Corona-App reduziert werden könnten, wenn damit ein besserer Gesundheitsschutz erreicht würde.
Datenschutz zugunsten einer effektiveren Corona-App reduzieren, das halte ich für falsch,
meint Norbert Röttgen. Armin Laschet relativiert.
Und wenn wir damit die Pandemie besser bekämpfen können, würde ich sagen, ja, wir können reduzieren.
Erster Themenschwerpunkt ist die Klima- und Umweltpolitik.
Ich widerspreche ausdrücklich alle denen, die sagen, wir wollen jetzt mal versuchen, dasselbe, was wir mit Corona gemacht haben, beim Klimaschutz zu machen, nämlich mit erheblichen Grundrechtseinschränkungen und mit erheblichen Einschränkungen auch des wirtschaftlichen Lebens. Das wird nicht gelingen.
Friedrich Merz markiert sein Profil als Kandidat, der seine Partei wieder marktwirtschaftlicher orientieren will. Norbert Röttgen dagegen macht deutlich, dass er mit dem Ziel antritt, die Drift junger und bürgerlicher Wähler zu den Grünen zu stoppen.
Wenn wir in dem Denken bleiben, den Satz sage ich hier, werden wir den Klimaschutz nicht erreichen, den Klimawandel nicht stoppen und wir werden die Zukunft der Industrie und der Wirtschaft aushöhlen, weil die Lebensbedingungen des Wirtschaftens und der Industrie dann nicht mehr gewährleistet sind.
Armin Laschet ist per Losentscheid in der Mitte zwischen Röttgen und Merz platziert. Da fühlt er sich sichtlich wohl und spielt bei fast jedem Thema die Qualifikation aus, die am Ende den Ausschlag für die Entscheidung geben soll. Regierungserfahrung und der Beweis, den keiner seiner Mitbringer so wie er für sich anführen kann, nämlich Wahlen gewonnen zu haben und da, wo der CDU es wichtig ist, auch mit harter Hand zu regieren.
Wir haben seither zweistellig Gefährder abgeschoben, die im Land waren. Das verstehen wir unter Nulltoleranz. Liberal, weltoffen sein, multikulturell in unserer Lebensform, aber bei denen, die sich nicht an die Regeln halten, das auch durchsetzen.
Mit einer scharfen Kante beim Thema innere Sicherheit arbeitet Laschet, wie auch bei anderen Auftritten der letzten Wochen, gegen den Vorbehalt an, er sei als Mann der Mitte und Unterstützer von Angela Merkels Flüchtlingspolitik zu weich, zu kompromissorientiert. Friedrich Merz dagegen muss belegen, dass er seine Partei auch in möglichen Koalitionen mit den Grünen an der Macht halten kann und preist das schwarz-grüne Polizeigesetz in Baden-Württemberg.
Das muss ich sagen, finde ich eine Entwicklung, die freut mich. Und ich sehe vor allen Dingen, dass das eine grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg macht, zeigt, was offensichtlich geht.
Das als Livestream auf der CDU-Homepage und dem Dokumentationskanal Phoenix übertragene Gespräch dürfte für die meisten Delegierten des Parteitags allenfalls eine letzte Möglichkeit gewesen sein, sich ein Bild von den Kandidaten zu machen. Seit Wochen beackern vor allem Merz und Röttgen Orts- und Kreisverbände, Interessengruppen, soziale Gliederungen und einzelne Delegierte mit Videokonferenzen und Telefonanrufen. Der bis zuletzt hinter den Kulissen kolportierten Hoffnung, die drei mögen der Partei eine quälende Entscheidung ersparen und das Feld für einen vierten, etwa Jens Spahn, räumen, hat keiner auch nur die geringste Nahrung gegeben. Für eine überraschende Neuordnung des Kandidatenfeldes dürfte es zu spät sein. Die 1001 Delegierten werden am Samstag in einer Woche zwischen Laschet, Merz und Röttgen entscheiden müssen.
Stefan Dietjen berichtete, 23:36 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Die spanische Urlaubsinsel Mallorca verschärft erneut die Corona-Maßnahmen, alle Bars und Restaurants zu. Oliver Neuroth.
Schon vor Weihnachten war der Betrieb von Restaurants, Bars und Cafés auf Mallorca auf ein Minimum heruntergefahren worden. Nur noch Außenbereiche durften geöffnet werden. Selbst die müssen nun schließen, heißt es von der Balearenregierung. Außerdem bleiben Fitnessstudios, Einkaufszentren und Baumärkte ab Dienstag zu. Ausgenommen von den neuen Regeln sind Supermärkte und kleinere Geschäfte. Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr bleibt in Kraft. All das gilt nur für Mallorca. Es ist die Baleareninsel mit der höchsten Zahl an Corona-Fällen. Die Behörden haben von gestern auf heute mehr als 700 Neuinfizierte registriert, den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Etwa jeder achte Corona-Test auf Mallorca fällt im Moment positiv aus. Gesundheitsministerin Gomez sprach von einer extrem ernsten Lage. Man sei sehr besorgt mit Blick auf die Auslastung der Krankenhäuser. Auch in der Region Madrid steigt die Zahl der Corona-Fälle wieder stärker an. Ab Montag riegeln die Behörden 23 weitere Bezirke ab. Insgesamt sind es dann 41. Die Menschen dort dürfen sich nur noch innerhalb dieses Bereichs bewegen und ihn nur aus triftigen Gründen verlassen, zum Beispiel für den Weg zur Arbeit oder zur Schule. Spaniens Gesundheitsminister Illa warnte, die nächsten Wochen würden hart werden wegen des Anstiegs der Corona-Fälle.
Schweden galt lange als das Land, das bei der Pandemiebekämpfung einen Sonderweg einschlug. Damit ist es wohl nun endgültig vorbei. Carsten Schmiester über das vom Parlament beschlossene Pandemiegesetz.
Aktuell mehr als 9000 Tote. Die Zahl der täglich Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung 2,5-mal so hoch wie in Deutschland. Schweden ist auch von der zweiten Corona-Welle hart getroffen worden. Der Reichstag hat deshalb den Entwurf eines neuen Pandemiegesetzes beschlossen, mit dem sich die rot-grüne Minderheitsregierung deutlich von ihrem bisherigen schwedischen Sonderweg entfernt. Die Gesundheitsbehörde des Landes und Staatsepidemiologe Anders Tegnell hatten dabei auf möglichst wenig Verbote gesetzt. Es gab keinen Lockdown, keine umfassende Maskenpflicht, keine Kontaktbeschränkungen. Stattdessen vor allem Verhaltensempfehlungen, Abstand halten, Heimarbeit, Hygiene. Direkte Eingriffe ins Geschäfts- oder Privatleben waren bisher nicht möglich. Das neue Gesetz, das ab Sonntag und vorläufig bis September gilt, ändert das nun und gibt dem Staat erstmals die Möglichkeit, zwingende Anordnungen zu erlassen. Läden, Shoppingcenter oder Fitnessstudios können zwangsweise geschlossen, größere Ansammlungen von Menschen unter Androhung von Bußgeldern verboten werden. Laut Regierung soll das aber nur dann gemacht werden, wenn örtlich begrenzt unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, also etwa bei überfüllten Geschäften.
Es sind die letzten US-Arbeitsmarktdaten unter Präsident Donald Trump, die jetzt veröffentlicht wurden. Und sie zeigen die Folgen der Corona-Krise. Im Dezember gingen 140.000 Jobs verloren. Thorsten Teichmann.
Die größten Verluste aller Branchen meldet die Hotel- und Gaststättenindustrie in den USA. Fast 500.000 Jobs weniger. Das hängt vor allem mit den steigenden Corona-Infektionszahlen zusammen. Im Schnitt kommen jeden Tag 240.000 neue Erkrankungen dazu. In einigen Bundesstaaten mussten deshalb Restaurants, Geschäfte und Hotels wieder schließen. Ausgeglichen werden die Verluste, in der Statistik zumindest, durch neue Jobs im Dienstleistungsbereich und im Handel. Auch das Baugewerbe hat wieder mehr Beschäftigte. Unterm Strich bleibt trotzdem ein Minus von 140.000 Jobs im Dezember 2020 im Vergleich zum Vormonat. 10,7 Millionen Menschen sind in den USA als arbeitslos gemeldet. Die offizielle Angabe der Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 6,7%. Aber es gibt weitere Risiken. 15,8 Millionen Amerikaner haben angegeben, dass sie im Dezember nicht arbeiten konnten oder weniger Stunden pro Woche gearbeitet haben, weil ihr Arbeitgeber zusperren musste oder die Aufträge ausgeblieben sind. Einige werden zum Teil weiter bezahlt, andere erhalten Hilfen aus staatlichen Programmen, die gerade verlängert worden sind. Der gewählte Präsident Joe Biden steht vor der Aufgabe, dass diese Menschen nicht dauerhaft arbeitslos werden.
Wir kommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah, Viktor Goitka.
Am Schluss dieser ersten Handelswoche in 2021 an der Börse, da kann man den Eindruck haben, dass viele Aktienanleger in einer anderen Welt leben. Chaos am Kapitol, schlechte Jobdaten aus den USA, schärfere Corona-Maßnahmen in Deutschland, das kümmert die Anleger alles überhaupt nicht. Die Börsenindizes steigen und steigen. Die amerikanische Wall Street auf Kursjagd, der deutsche Leitindex DAX auf Wochensicht mit einem Plus von 2,5%. 14.050 Punkte am Ende dieser Woche, 3 Rekordtage in Folge von Mittwoch bis Freitag und dann auch noch der Sprung über die Marke von 14.000 Punkten. Selten war die Kluft zwischen Börsenindizes und Weltwirtschaft spürbarer als jetzt, doch die Anleger versuchen diese Lücke mit 3 Argumenten zu kitten. Erstens, die Zentralbanken pumpen Billionenbeträge ins Finanzsystem, eine Geldflut, die zum Teil auch an der Börse ankommt und die Kurse treibt. Zweitens, mit einem künftigen US-Präsidenten Joe Biden könnten kräftige Konjunkturpakete kommen, die der US-Wirtschaft helfen und dann auch den Börsen weltweit. Drittens, die Impfstoffe könnten die Virussorgen bald schon erledigen. Titel der Impfstoffmacher von BioNTech zum Beispiel alleine heute mit einem Plus von 7%.
Seit Anfang dieser Woche, seit Dienstagabend, wissen wir, die Corona-Beschränkungen in Deutschland werden nicht nur verlängert, sie werden in einigen Teilen auch verschärft. Soweit so klar. Oder einige Tage später ist es schon wieder nicht alles so klar. Gudula Geuter berichtet über die unterschiedliche Umsetzung der Maßnahmen in den einzelnen Ländern und die Impfstrategie.
Schritt für Schritt treten in den Bundesländern die am Dienstag zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen in Kraft. In der Form, in der die jeweilige Landesregierung das will. Hamburg macht heute den Anfang. Was beim Sprecher der Bundesregierung Steffen Seibert klingt wie eine bloße Bestätigung von längst Beschlossenem, ist tatsächlich Mahnung und Kritik.
Wir haben jetzt, und das ist ganz wichtig, wirklich einschneidende Maßnahmen. Es ist ganz wichtig, dass wir die auch durchführen, dass wir jetzt nicht die maximal weite Auslegung der Beschlüsse vom letzten Dienstag in den einzelnen Bundesländern leben, sondern dass wir wirklich alles tun, um diese Maßnahmen wie beschlossen durchzuführen und deren Zweck auch zu erreichen, nämlich die Zahlen stark zu senken.
Grund für die Mahnung: Einige Bundesländer gehen eigene Wege in allen 3 zentralen Punkten. Das gilt für die Kontaktbeschränkungen. Berlin, das Saarland und am Abend auch Rheinland-Pfalz wollen die an sich durchweg strengen Regeln in unterschiedlicher Weise für Kinder erleichtern. Noch größer sind die Unterschiede bei der Einschränkung des Bewegungsradius. Die Abmachung: Bei Inzidenzzahlen von über 200 Infizierten pro 100.000 Einwohnern dürfen sich Bewohner der betroffenen Gebiete nur aus triftigem Grund mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Vor allem Ausflüge sind kein solcher Grund. Berlin will die Regel vorerst nicht umsetzen. Andere Länder wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überlegen noch. Und das, obwohl es in Nordrhein-Westfalen mit dem Kreis Höxter an sich schon einen Anwendungsfall gäbe. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann allerdings zögert noch.
Hier wäre sehr daran gelegen, hier eine Lösung zu finden, dass das nicht einfach einen Automatismus gibt, sondern wenn man über 200 ist, dann ist das eines der Instrumente, die man hat.
Über 200 Neuinfektionen gibt es aber vor allem in Kreisen in 3 Bundesländern, Sachsen, Bayern und Thüringen. Dort aber sieht man die Vorgabe als bloße Empfehlung. Gegen den Rat von Ministerpräsident Bodo Ramelow, wie er im MDR betonte.
Es ist mir nicht gelungen, dem gesamten Kabinett und allen 3 Koalitionspartnern deutlich zu machen, dass es hier nicht um politisches Gewinnen geht, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir insgesamt für das Land stehen müssen und in dem Land deutlich machen müssen, Ein weiterer Anstieg ist von dem Gesundheitssystem nicht auszuhalten.
Und das bedeutet für ihn nicht nur ein Festhalten an den Beschlüssen der Ministerpräsidenten, sondern auch eine Verschärfung der Maßnahmen.
Wir müssen insgesamt auch die allgemeine Wirtschaft anhalten. Ich sehe derzeit keine Alternative.
Da hat Ramelow theoretisch den Berliner regierenden Bürgermeister Michael Müller auf seiner Seite, der freilich gleichzeitig die Schulen teilweise wieder öffnen will. Das stößt auch in der Stadt Berlin auf Kritik. In Baden-Württemberg gibt es Öffnungsüberlegungen für Mitte des Monats, abhängig von der Infektionslage, wie es heißt. Gleichzeitig mit der Diskussion um die Maßnahmen geht das Impfen weiter mit neuen Lieferungen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Von dem gibt es weitere gute Nachrichten. Es gibt Anzeichen dafür, dass der derzeit in Deutschland verimpfte Stoff auch gegen zwei neue Corona-Varianten wirkt, die zuerst in Großbritannien und Südafrika aufgetreten sind. So lauten die ersten Analysen von Pfizer selbst in einer Studie mit Wissenschaftlern der Universität Texas, die allerdings bislang weder in der Fachliteratur veröffentlicht noch unabhängig geprüft wurde. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht noch weitere Gründe, warum er von einem guten Tag im Kampf gegen die Pandemie spricht. Der Impfstoff könnte mehr Menschen zur Verfügung stehen. Statt 5 dürfen nun 6 Dosen aus einer Ampulle entnommen werden, geeignetes Gerät vorausgesetzt. Ab dem kommenden Dienstag sollen erste Lieferungen des zweiten zugelassenen Impfstoffs von Moderna in den Bundesländern eintreffen.
Gudula Geuter berichtete, die Corona-Krise hat die Arbeitswelt schon jetzt nachhaltig verändert. Für Millionen von Beschäftigten ist es die neue Normalität. Arbeiten von zu Hause vor Beginn der Corona-Pandemie war Homeoffice die Ausnahme. Nun ist die Arbeit im heimischen Wohnzimmer oder am Küchentisch für viele zum Alltag geworden. Geht da noch mehr? Soll es statt Appellen der Politik Vorgaben für Firmen geben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen? Angesichts der Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar hat genau diese Debatte wieder Fahrt aufgenommen. Theo Gers berichtet.
Beim Ziel, wo es eben geht, Kontakte zu reduzieren, nimmt die Politik die Wirtschaft stärker ins Visier. Den Ton hatte bereits gestern Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gesetzt.
Es geht nicht, dass wir immer stärker im privaten Bereich einschränken, immer stärker bei Älteren und Familien, aber die Unternehmen weiter so tun, als hätten wir kein Problem.
Mehr Homeoffice lautet deshalb eine Forderung. Die Anwesenheitskultur am Arbeitsplatz passe nicht in die aktuelle Zeit, so Achim Berg, Chef des Digitalverbandes Bitkom. Für die gesamte Dauer der Pandemie sei es zwingend, ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten, wenn es die berufliche Tätigkeit zulasse. Berg hat dabei vor allem den öffentlichen Dienst im Sinn. Die Mehrzahl der 5 Millionen Beschäftigten könnte von zu Hause aus arbeiten. Andere, wie Berlins Bürgermeister Michael Müller, blicken dagegen eher auf die Unternehmen.
Überall, wo nicht Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger direkt zu erbringen sind oder wo es um direkte Produktionsabläufe geht, muss es möglich sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Phase der Pandemiebekämpfung, in der wir jetzt sind, auch zu Hause zu lassen.
Doch bislang beließ es die Bundesregierung beim Appell, mehr Homeoffice zu ermöglichen. Grüne, Linke oder auch die frisch gewählte neue Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal fordern dagegen schärfere Vorgaben für Arbeitgeber. Damit aber ist nicht zu rechnen. Schon vor Wochen war Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, mit dem Vorstoß, einen Rechtsanspruch auf Homeoffice einzuführen, an der Union gescheitert. Aktuell arbeiten gut 10 Millionen Beschäftigte ausschließlich zu Hause. Doch nun wächst noch ein ganz anderer Druck.
Ich bin fest überzeugt, wir müssen jetzt einfach einmal komplett eine Pause machen,
sagt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow am Morgen im MDR und fordert damit als erster einen kompletten Lockdown, auch für die bislang verschonten Unternehmen aus der Industrie. Es ist ein Kurswechsel. Bislang gehörte Ramelow zu denen, bei denen etwa Angela Merkel mit ihrer Forderung nach härteren Maßnahmen abgeprallt war. Jetzt sieht Ramelow das anders, auch in den Unternehmen.
In der Produktion geht man sich aus dem Weg, achtet man auf Hygiene und in der Pause ist man mit Kollegen, die man seit Jahren und Jahrzehnten gut kennt und denkt, naja, der hat nichts und der ist so sorgsam, wie ich sorgsam bin. Der Infektionsweg ist mittlerweile der im Privaten, da wo man tatsächlich am Positivsten denkt und man sagt, ja, wir kennen uns doch alle.
Ramelow blickt auf alarmierende Infektionszahlen und er hat das Gefühl, Thüringen ist bald überall.
Am 4.1. hatten wir ein Plus von 330, am 5.1. ein Plus von 416, am 6.1. von 1173, am 7.1. 1291 und heute ein Plus von 1467. Das heißt, wir werden die Reißleine ziehen müssen. Das heißt, wir werden den Lockdown noch verschärfen müssen.
Doch über einen verschärften Lockdown will die Bundesregierung nicht nachdenken. Noch nicht. Erstmal müssten die Beschlüsse vom Dienstag umgesetzt werden, so Regierungssprecher Steffen Seibert.
Künftige Diskussionen sind künftige Diskussionen,
erklärt Seibert kurz und bündig. Das nächste Treffen dafür sei bekanntlich für den 25. Januar angesetzt.
Und da wird wie immer nichts auszuschließen sein. Und der thüringische Ministerpräsident wird seine Beiträge machen.
Theo Gers berichtete. Von der deutschen auf die europäische Ebene. Berlin und Brüssel drücken nun beim Thema Massenimpfung aufs Tempo. Seit heute kann aus den gelieferten Ampullen der Mainzer Firma BioNTech und ihres US-Partners Pfizer mehr Impfstoff entnommen werden als bisher. Von Mengensteigerungen von bis zu 20% ist da die Rede. EU-weit gibt es zudem eine neue Vereinbarung über bis zu 300 Millionen weiterer BioNTech-Pfizer-Dosen. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern berichtet.
Die EU-Kommission versucht, der teils massiven Kritik an ihrer Impfstoffbeschaffung gute Nachrichten entgegenzusetzen. Am Vormittag ließ Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wissen, dass gerade ein Vertrag über den Ankauf von zusätzlichen 300 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer unterzeichnet worden sei. Schon im Herbst vergangenen Jahres waren 300 Millionen Dosen davon gekauft worden. Somit habe die Kommission die Zahl der verfügbaren Dosen jetzt verdoppelt, so Ursula von der Leyen.
This will allow us to double the amount of doses of BioNTech Pfizer. And I'm particularly pleased that 75 million of this order will already be available as of quarter two onwards.
75 Millionen der zusätzlichen 300 Millionen Impfstoffdosen seien bereits vom zweiten Quartal an verfügbar. Die massive Aufstockung des bestehenden Liefervertrags sei möglich geworden, weil BioNTech seine Produktionskapazitäten ausweiten könne. In einigen Wochen soll ein neues Werk in Marburg den Betrieb aufnehmen. Ermöglicht habe das auch die Europäische Union, indem sie bereits im vergangenen Jahr in den Ausbau von Produktionsstätten investiert habe. BioNTech habe zum Beispiel einen Kredit der Europäischen Investitionsbank erhalten. Die Kommissionspräsidentin nahm zum ersten Mal zu massiven Kritik Stellung, die an der Impfstoffbeschaffung ihrer Behörde vor allem in einigen deutschen Medien geäußert wird. Im vergangenen Juni hatten die Mitgliedstaaten beschlossen, Impfstoffe gemeinsam anzukaufen, um sich nicht gegenseitig Konkurrenz bei den Verhandlungen mit den Herstellern zu machen. Die Kommission habe die Verhandlungen geführt, die Entscheidungen habe sie aber nicht allein getroffen, so Ursula von der Leyen heute.
Die Europäische Union hat absolut den richtigen Weg eingeschlagen und wir sollten nicht vergessen, wir haben das immer zu 27 mit 27 Mitgliedstaaten gemeinsam gemacht. Jeder Schritt ist gemeinsam abgestimmt gewesen und ich bin tief überzeugt, dass es der richtige Weg ist.
Kritik gibt es aber nicht nur an der EU-Kommission, sondern europaweit auch an der Bundesregierung, weil Deutschland sich nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn bereits im vergangenen September 30 Millionen zusätzliche Impfstoffdosen von BioNTech-Pfizer gesichert hat, durch nationale Zukäufe, wie Spahn wörtlich sagte. Das wird insbesondere in Südeuropa kritisiert, in Italien, aber auch in Portugal, das derzeit die Ratspräsidentschaft innehat. Neben Absprachen dürften das gemeinsame Vorgehen nicht unterminieren, kritisierte die portugiesische Gesundheitsministerin Marta Temido heute. In Kommissionskreisen wird allerdings darauf verwiesen, dass die 30 Millionen zusätzlichen Impfdosen an Deutschland erst dann ausgeliefert werden könnten, wenn die Europäische Union ihre 600 Millionen gemeinsam beschafften Dosen erhalten habe. Das hieße dann, der nationale Zukauf kommt möglicherweise erst dann, wenn ihn in Deutschland niemand mehr benötigt.
Berichtete unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern. Wir kommen zur Presseschau mit Dimi Broich als Autor. Ralf Spengler liest.
Die Vorgänge in der US-Hauptstadt Washington beschäftigen auch weiterhin die Kommentarspalten. Außerdem geht es um die künftige politische Ausrichtung der Unionsparteien. Zum ersten Thema schreibt die Süddeutsche Zeitung. Mit den Menschen, die auf das Kapitol gezogen sind, ist kein Dialog mehr möglich. Das gilt ebenso für Abermillionen Trump-Anhänger im ganzen Land. Sie bilden eine Wutmaschine, angetrieben von brennendem Zorn, Verschwörungstheorien und tief sitzender Angst vor einer sich wandelnden Welt. Dass der Präsident die Erstürmung des Parlamentsgebäudes später verurteilte, bewertet die Frankfurter Allgemeine Zeitung wie folgt. Die Distanzierung erfolgte mit gekreuzten Fingern hinter dem Rücken und gilt längstens bis zum 20. Januar. Trump wird das von ihm so erfolgreich ausgebaute Geschäft des Spaltens und Aufwiegelns auch als Präsident AD weiter betreiben. Rückblickend auf die vergangenen 4 Jahre seiner Amtszeit kritisiert die Tageszeitung aus Berlin: Wäre der Mehrheit der Republikanischen Partei ernsthaft daran gelegen gewesen, dieser bewussten Verwüstung des Systems der US-amerikanischen Demokratie und der Zerstörung ziviler Debattenkultur Einhalt zu gebieten, hätten ihre VertreterInnen längst einschreiten müssen und können. Taten sie aber nicht. Im Gegenteil. Der Reutlinger Generalanzeiger hält fest, Trump hat immer noch viele Unterstützer, mit denen es sich die Partei und der Vizepräsident nicht verscherzen wollen. Es ist nicht auszuschließen, dass Pence sich 2024 zum Präsidenten wählen lassen will. Themenwechsel. Die Stuttgarter Zeitung bewertet die 3 Kandidaten im Rennen um den CDU-Vorsitz, die sich am Abend erneut den Fragen der Basis gestellt haben. Friedrich Merz, der umstrittenste, wenn auch aussichtsreichste dieses Trios, ist ein Mann von gestern, dem der Zeitgeist wie ein Schneesturm ins Gesicht bläst. Norbert Röttgen fehlt eine Hausmacht unter den Funktionären, die auf dem Parteitag das Sagen haben. Armin Laschet agierte als Krisenmanager im Kampf gegen die Seuche zu unentschlossen und wäre als Aspirant auf die Merkel-Nachfolge eher eine Verlegenheitslösung. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg, die Christdemokraten wären gut beraten, die Kanzlerfrage nicht mitzudenken, wenn sie zur digitalen Wahlurne schreiten. Die Chancen, dass einer der 3 Hauptbewerber Angela Merkel ins Kanzleramt nachfolgt, sind, Stand heute, nicht besonders hoch. Wenn es einen Favoriten gibt, dann heißt der Markus Söder und Parteichef ist der schon. In diesem Zusammenhang fragt die Landshuter Zeitung, was würde aus der CSU werden, zöge sie ins Kanzleramt ein? Sie könnte nicht mehr die Rolle des brüllenden Löwen einnehmen, sondern trüge Verantwortung für ganz Deutschland.
Die Pressestimmen von morgen. Dimi Broich als Autor, Ralf Spengler las. Das war's von uns, das war's mit Das war der Tag. Morgen früh um 6:15 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen und meinem Kollegen Rainer Brandes, unter anderem Thema: Wer hat den Vorsitz-Joker bei der Union? Ein Interview mit Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung Tutzing. Daniel Heinrich sagt Tschüss.